Makroskop Shorts. Neues aus der Wirtschaftspolitik. Eine Produktion des Verbands Forschender Pharmaunternehmen.
Willkommen zu den Makroskop Shorts. Einmal im Monat gibt es hier einen schnellen und fundierten Überblick über die wichtigsten wirtschaftspolitischen Themen. Ich bin Franziska Walser und mir gegenüber sitzt Klaus Michelsen, Chefökonom des Verbands Forschender Pharmaunternehmen. Hallo Klaus.
Hallo Franziska.
Alles neu macht der Mai, heißt's ja. Bist du in Aufbruchstimmung?
Ja, die Sonne scheint, man kann wieder Fahrrad fahren, ganz ordentlich. Das ist schön.
Das stimmt, das ist dir wichtig, ne, mit dem Fahrradfahren.
Genau.
Ja.
Die Schlagzeile des Monats.
Ein Jahr schwarz-rote Koalition, keine Feierlaune in Sicht. Das war eine Schlagzeile auf tagesschau.de am 4. Mai. Am Abend war dann Kanzler Friedrich Merz zu Gast bei Karin Mioska und da ging es viel um Kompromisse, von denen angeblich nicht genug geschlossen werden in der schwarz-roten Koalition. Klaus, wie hast du denn das letzte Jahr wahrgenommen? Schlechte Laune, wenig Einigung, deckt sich das?
Ja, die Stimmung politisch und auch in der Wirtschaft ist ja nicht besser geworden. Und das ist etwas, was wir jetzt schleunigst ändern müssen. Also der Ruf dieser Koalition ist nicht besser als der Ampel. Mhm. Im Gegenteil, die Beliebtheitswerte sagen eigentlich noch etwas anderes. Der Kanzler ist unbeliebter, als ein Kanzler jemals zuvor war. Die Koalition selbst hat weniger Zustimmungswerte als jede Koalition davor. Also wir brauchen hier schon nochmal einen Ruck, der durch das Land geht.
Wir haben ja jetzt Dienstag, den 12. Mai, heute Abend Koalitionsausschuss. Das ist jetzt so ein bisschen die Nagelprobe, wie man sagt, ne? Also ob jetzt die Kompromisse gefunden werden.
Ja, es gibt ja zumindest Koalitionsausschüsse, die Kompromisse formuliert haben, die am Ende dann nicht gehalten haben, aus unterschiedlichen Gründen. Und ich habe jetzt Peter Altmaier gut zugehört, der ja Altkanzleramtsminister ist und der gesagt hat, macht nur einen Koalitionsausschuss, wenn gesichert ist, dass es Ergebnisse gibt.
Die erinnern an Merkel, ne? Und sagen, handwerklich sauber arbeiten.
Genau.
Ja.
Und das ist, glaube ich, etwas, wo man durchaus drauf hören sollte. Also die Villa Borsig ist ja mittlerweile auch Symbol für den neuen Koalitionsstreit und das ist etwas, was man eigentlich ablegen wollte und eben Handlungsfähigkeit zeigen wollte. Und da ist man ja eigentlich ganz gut gestartet. Man hat eben dieses Sondervermögen aufgelegt, man hat eben zusätzliche Möglichkeiten zu investieren geschaffen. Und dann hat man sich wieder verheddert und Erwartungen geschürt, die nicht erfüllt werden konnten. An der Stelle muss man einfach noch mal ein bisschen sich jetzt zusammenreißen und die Dinge auf Reihe kriegen.
Jetzt muss man aber ja bei aller Kritik sagen, die hat auch nicht im luftleeren Raum agiert, diese Koalition, sondern es ist ja weltpolitisch auch einiges passiert. Also angespannte Lage, die Zölle von Trump, der Krieg im Iran, um nur einige Sachen zu nennen. Also hat da die Notwendigkeit, hier immer zu reagieren, das Regieren dann auch ein Stück weit schwer gemacht?
Ja, das macht es aber auch seit Jahren schon. Mhm. Also wenn wir uns angucken, wie eigentlich die Kanzlerschaft von Angela Merkel verlaufen ist, dann hat sie auch alle 2-3 Jahre große, große Krisen zu meistern gehabt. Die Taktung ist jetzt höher geworden. Auch während der Ampel schon war es ja ständig was Neues, was dazugekommen ist. Jetzt haben wir eben noch einen US-Präsidenten, der zusätzliche Unsicherheit schürt und den Angriff der USA auf Venezuela hast du gar nicht mehr erwähnt. Aber das ist interessant. Also, weil
vergisst das, ne? Das rutscht einem durch. Ja? Dabei haben wir im Podcast drüber gesprochen.
Genau, solche Dinge, die sind schon eigentlich unter Lappalien abgespeichert.
Grönland.
Also man hat sehr, sehr viele Anlässe, auch das Zoll hin und her. Das sind alles Sachen, die so große Verunsicherung auch in den Unternehmen schüren, dass es aus meiner Sicht durchaus nachvollziehbar ist, dass da eben eine neue Investitionsdynamik Stand jetzt eben nicht zustande kommt.
Jetzt hast du Unternehmen gesagt, gutes Stichwort. Wir wollen auch so ein bisschen eine Zwischenbilanz aus Branchensicht machen. Also wie standen denn Gesundheitspolitik und Pharmabranche im Fokus? Was ist da passiert im letzten Jahr?
Ja, auch da kann man sagen, hoffnungsvoll gestartet. Also wir hatten in der alten Regierung noch eine Pharmastrategie begonnen, die eigentlich ein Aufbruchssignal auch für diesen Standort bedeutet. Das hat sich dann im Koalitionsvertrag auch durchaus wieder gezeigt. Also da hat man gesagt, man möchte auf Schlüsseltechnologien setzen, auf Leitindustrien. Und da wurde dann eben die industrielle Gesundheitswirtschaft, Biotechnologie, Pharma als durchaus eine Chance auch für dieses Land beschrieben. Und daraus sollten dann Handlungen abgeleitet werden. Ein Pharma-Dialog, ein Pharma- und Medizintechnik-Dialog wurde aufgesetzt letztes Jahr im November. Das war so ein Auftakt, wo man darüber sprechen wollte, wie man diesen Standort stärkt und wie man eben die Rahmenbedingungen für die Branche verändert. Und wir sind jetzt immer stärker in eine Diskussion gekommen, wie wir hier eigentlich vernünftig sparen, um das Gesundheitssystem zu ja, stabilisieren. Und das ist so ein bisschen die Fallhöhe, die auch die Branche erlebt hat. Also von Aufbruchstimmung hin zu, wir müssen gucken, dass der Laden hier noch zusammenhält. Und die Maßnahmen, die jetzt auf dem Tisch liegen und in der Diskussion sind, die sind für die Branche durchaus schmerzhaft.
Genau, und dazu kommen wir jetzt gleich.
Eine Meldung, die nachdenklich macht.
Klaus, wir haben ja in der April-Folge schon drüber gesprochen, aber das Thema GKV-Beitragsstabilisierungsgesetz, das lässt uns nicht los. Es geht um Sparmaßnahmen, die die Deckungslücke von rund 15 Millionen bei den gesetzlichen Krankenkassen auffangen sollen. Greifen soll es ab 2027 und da wird jetzt richtig Tempo gemacht. Also das Gesetz ist schon durchs Kabinett durch. Am 11. Juni soll es dann in erster Lesung im Bundestag behandelt werden. Das haben wir uns ja hier öfter mal beschwert, Klaus, dass uns immer alles zu langsam geht. Jetzt geht es ganz schnell. Ist gut, oder?
Ja, also Tempo ist an der Stelle nicht verkehrt, weil auch ein Problem vorliegt, nämlich die Finanzierung der Kassen für das nächste Jahr zu organisieren. 15 Milliarden Lücke, hast du gesagt, ist eine Menge. Mhm. Also das muss man erstmal zusammenbringen und auch im System finden, wie man das kurzfristig eben mobilisieren kann. Das beschleunigte Verfahren ist insofern notwendig, weil man eben einen Haushalt zu beschließen hat und der Haushalt eben für die Kassen im kommenden Jahr stehen muss und die Zeitleiste dafür eben so ist, wie sie ist. Man muss vor der Sommerpause auch mit dieser Gesetzgebung eigentlich fertig sein.
Und nochmal zum Verständnis, also beschleunigtes Verfahren, das ist ein Fachbegriff und das heißt, man setzt einfach Fristen kürzer, ne? So Beratungs-Nachdenkfristen.
Genau. Es gibt Fristen, die kürzer gesetzt werden, da gibt es gewisse Parallelitäten dann im Prozess. Also das ist etwas, wo eigentlich die Dinge beschleunigt dann behandelt werden. Mhm. Das ist für sich genommen notwendig und wahrscheinlich auch gut, da eben zügig zu einer Lösung zu kommen. Aber es gibt auch ein Aber. Man hat dann auch die Diskussionen, die vielleicht an der einen oder anderen Stelle nochmal geführt werden müssen, dampft man dann auf ein Minimum ein. Und das ist natürlich fehleranfällig. An der Stelle muss man auch sich dann nochmal die Zeit nehmen, das ein oder andere vielleicht genauer nochmal anzugucken.
Mhm. Also nicht zwingend an allen Punkten, aber an manchen Punkten, die wirklich neuralgisch sind, weil es einfach doch eine recht große Änderung ist, ne?
Es ist eine große Änderung. Die Eingriffe sind an ganz, ganz vielen Stellen im System. Also es betrifft die Pharmaindustrie, es betrifft die Ärzteschaft, es betrifft Apotheker, es betrifft sehr, sehr viele, die in diesem System aktiv sind, auch alle ihre berechtigten Interessen dann vortragen. Und sie alle zu hören, ist jetzt für die Parlamentarierinnen und Parlamentarier gar nicht so einfach. Es ist ja eine sehr kleine Gruppe von Menschen, die sich dann fachlich wirklich damit auseinandersetzen. Und die haben jetzt eben ein ganz breites Spektrum an Themen zu diskutieren und auch konkrete Aufträge von der Bundesregierung noch mitgegeben bekommen, was sie noch zu diskutieren haben. Also da ist es jetzt auch für dort, für diejenigen, die da Entscheidungen treffen sollen, die am Ende die Hand heben sollen, eine arbeitsame Zeit.
Du hast es gerade gesagt, es betrifft viele, also es betrifft die Ärztinnen und Ärzte, es betrifft Apotheken, es betrifft Kliniken, es betrifft die Pharmabranche und so weiter. Es betrifft ja auch die Patientinnen und Patienten. Da gibt es auch Gespräche über höhere Beiträge für Besserverdiener, Wegfall von Vorsorgeleistungen und so weiter. Da liest man auch viel drüber. Wie siehst du denn die Verteilung zwischen diesen verschiedenen Gruppen, bei denen alle Einschnitte erfolgen müssen letztendlich, ne?
Also es gibt ja eine Diskussion, wer kommt hier eigentlich gut weg und wer kommt weniger gut weg in der ganzen Sparerei. Das kommt sehr darauf an, wer darüber spricht.
Ja, ja, das Gefühl habe ich auch.
Und man kann sich das jetzt relativ nüchtern in den Zahlen einfach mal anschauen. Es gibt da jetzt Gruppen, die bei den Patientinnen und Patienten, wo zum Beispiel immer gesagt wird, wir dürfen hier keine weiteren Leistungseinschnitte hinnehmen, dass die Zahlen das sozusagen doppelt. Wenn man genau drauf schaut, dann ist das eigentlich nicht so. Also auch die Patientinnen und Patienten tragen ihren Teil dazu bei. Aber wenn man dann vor allen Dingen auch schaut, was bei den sogenannten Leistungserbringern passiert, dann ist das schon erheblich. Und auch die Pharmaindustrie, wo dann und wann mal kolportiert wird, sie würde hier eigentlich einen zu geringen Beitrag leisten. Wenn man dann in das Jahr 2030 schaut, wohin die Reform ja zielt, dann ist der Sparbeitrag der Branche über 20% dessen, was eingespart wird und liegt deutlich über dem, was sie eigentlich an Kosten verursacht. Und das verschiebt sich so über die Zeit und es verwischt so ein bisschen die Wahrnehmung. Jeder sucht sich dann diesen Zeitpunkt aus, an dem er dann besonders schlecht oder gut dasteht.
Ah, ja, das ist interessant. Also es kommt sozusagen in Wellen. Also man würde zum Beispiel die Beitragserhöhungen für Besserverdiener, sowas würde gleich greifen und dann gibt es aber Belastungen, die bauen sich erst auf mit der Zeit sozusagen.
Genau, und auch bei den Kliniken wird halt relativ früh relativ viel abverlangt, das wird dann weniger über die Zeit. Also das kann man sich dann einfach, wenn man es nüchtern betrachtet, dann kann man da an der Stelle viel sachlicher auch drüber sprechen, was da eigentlich passiert.
Ja, aber du würdest sagen, es ist ausbalanciert. Also
Ja, es ist zumindest, wenn man jetzt erstmal drauf schaut und guckt, wer trägt wie viel in diesem System an Kosten, an Lasten, dann entspricht es ungefähr dem, was die Größe der jeweiligen Bereiche dann bedeutet. Das ist schon in der Hinsicht erstmal etwas, was ein Gerechtigkeitsempfinden bedient. Sind die Maßnahmen, die dort dann beschrieben sind, ausbalanciert, weil sie alle Folgewirkungen abbilden, da kann man dann wieder diskutieren. Also natürlich betonen wir als Industrie natürlich auch die Folgen für den Wirtschaftsstandort, die aus unserer Perspektive an der Stelle nicht vollständig abgebildet sind oder nicht ausreichend berücksichtigt werden. Und so gibt es immer wieder eben Punkte, wo man nochmal diskutieren muss. Und die Frage erlaubt sein muss, sind die Maßnahmen, die da angedeutet oder jetzt vorgeschlagen sind, welche, die uns an anderer Stelle nicht noch größeren Schaden zufügen? Und wenn ja, wie lässt sich das vermeiden?
Und einer dieser Punkte jetzt aus Pharma-Sicht ist ja dieser dynamische Herstellerrabatt. Vielleicht kannst du den mal so ganz kurz erklären, aber auch sagen, was ist daran eine Kritik möglicherweise?
Ja, also das ist dieses Prinzip der einnahmeorientierten Ausgabenpolitik. Das ist dieses Schlagwort, was jetzt hier durch die Gegend geistert.
Das wollte ich gerne dir zuschanzen, dieses Wort.
Auch. Und diese einnahmeorientierte Ausgabenpolitik sagt nichts anderes, als dass man schaut, was Jahr für Jahr in das System an zusätzlichen Einnahmen zur Verfügung steht. Und so in diesem Umfang, wie die Einnahmen steigen, dürfen auch die Ausgaben ausgeweitet werden. Mhm. Das ist also erstmal jetzt erstmal Solidität.
Genau, man koppelt was miteinander.
Genau, sozusagen. Aber das hat Auswirkungen, weil für Unternehmen ist es zum Beispiel wichtig zu wissen, was auf welcher Grundlage von Preisen, von Volumina plane ich meine Investitionen für die nächsten Jahre? Wie kann ich sie refinanzieren? Mhm. Und dieser dynamische Herstellerabschlag wird also Jahr für Jahr angepasst. Mitte des Jahres soll das erfolgen. Wird gesagt, naja, der neue Abschlag, der neue Rabatt, den ihr zwangsweise gewähren sollt, der liegt jetzt in der Größenordnung von 10, von 13, von 15%. Mhm. Und man hat eigentlich keine so besonders gute Planungsgrundlage. Wenn man nicht weiß, was man morgen verdient, ist es für Unternehmen schlecht zu planen. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, wir sehen und erwarten, dass dieser Abschlag über die Jahre deutlich, deutlich steigt. Also wir haben einen Herstellerabschlag, der liegt jetzt bei 7%. Mhm. Und ganz einfach durchgerechnet, was passiert in 3, 4 Jahren, da haben wir einen Rabatt in Höhe von über 20%. Und das ist etwas, wenn man das einfach nur so aus dieser Formel herleitet, was erhebliche Einschnitte sind. Und das muss man auch durchaus in den Kontext setzen, dass das ja auch eigentlich die Mittel sind, die zur Refinanzierung von Investitionen, Forschungsaktivitäten notwendig sind. Wenn die nicht mehr fließen, hat man an einer anderen Stelle eben entsprechenden Verlust.
Es gibt ja neben den Kosteneinsparungen noch so einen Nebenaspekt im GKV-Spargesetz. Also es soll auch die Forschung am Standort gestärkt werden, die Versorgungssicherheit verbessert werden. Und dafür gibt es so ein Instrument, das heißt, also Deutschlandrabatt ist so der Spitzname dafür. Also bessere Bedingungen für am Standort ansässige Unternehmen. Im Prinzip das, was du gerade besprochen hast, auch ein Stück weit, ne? Dass das eben genau nicht zum Stillstand kommt. Kann das funktionieren?
Ja, also das ist eben so ein Aspekt, wo man gedacht hat, die Auswirkungen sind offensichtlich doch nicht ganz von der Hand zu weisen. Deshalb wollen wir diejenigen, die hier aktiv sind und von denen wir an anderer Stelle auch etwas haben, forschen, entwickeln, investieren,
Arbeitsplätze,
ja. Jobs, die wollen wir dann an der Stelle von diesen negativen Folgen etwas freihalten. So wie es jetzt formuliert ist, funktioniert es leider nicht. Also da ist einfach ein Standort, ein Deutschlandrabatt formuliert, der von niemandem in Anspruch genommen werden kann, weil er die Auflagen formuliert, die eigentlich kein Pharmaunternehmen, was global agiert, wirklich erfüllt und erfüllen kann. Das bedeutet, und man sieht es im Übrigen auch im Gesetzentwurf, weil dieser finanzielle Einfluss durch diesen Standortrabatt null ist. Also die Regierung rechnet gar nicht damit, dass es irgendwas gibt dafür und dass es irgendwas kostet. Insofern ist es so ein bisschen lustig, dass man das so aufgeschrieben hat. Ich kann es auch konkret machen. Also vorgeschlagen ist jetzt, dass man eben neue Wirkstoffe, die in Deutschland erforscht, produziert und auch auf Dauer gelagert werden, von diesen höheren Rabatten ausnimmt. Mhm. Das verkennt im Grunde genommen, wie so eine Pharmaindustrie arbeitet. Das ist eine globale Industrie, die natürlich Forschung, Entwicklung auch global aufstellt. Teile davon werden hier gemacht, aber eben nicht alles.
Ja, auch für die Studien und das ganze Zeug.
Genau, ne? Also die Produktion ist genau das Gleiche. Teile werden hier produziert, aber Wirkstoffe werden beispielsweise in größeren Teilen auch woanders hergestellt. Und das Dritte ist die Lagerung. Auch da kann man nicht einfach mal ein großes Lager irgendwo hinstellen und sagen, wir heben das jetzt hier mal auf für eine gewisse Zeit. Und das sind alles Dinge, die miteinander verbunden sind. Also nicht oder, sondern und Verbindung. Und das funktioniert an der Stelle nicht. Okay. Insofern muss man, wenn man das ernst meint, genau über diese Themen nochmal sprechen.
Ja, was ja lustig mit der Null. Genau, weil das ist dann rechnen die eigentlich schon damit, dass niemand das erfüllen kann letztendlich.
Genau. Ja.
Das sollte man sich merken.
In Baden-Württemberg, da läuft gerade vieles anders als in der Bundespolitik. Hier haben die Grünen im März die Landtagswahlen gewonnen. Vergangenes Wochenende haben die beiden Koalitionspartner, CDU und Grüne, dem Koalitionsvertrag zugestimmt. Und in diesem Vertrag, Klaus, da hast du eine interessante Idee ausgemacht. Welche denn?
Ja, also Baden-Württemberg erstmal positiv. Wir sind in der Lage, Regierungen zu bilden. Das ist auch relativ geräuschlos passiert, nachdem man ja diesen Orchesterdonner da gehabt hat zum Wahlabend, wo das plötzlich knapp wurde und dann auch der ein oder andere sich da irgendwie geprellt gesehen hat und schmutzig den Wahlkampf geführt gesehen hat. Das ist eigentlich positiv, dass man sich dann doch irgendwie zusammenfindet und über die Zeit offensichtlich auch gute Gedanken entwickeln kann. Ein Gedanke, den ich wirklich hervorragend finde, ist, dass man sich der Bürokratie annimmt. Und es gibt ein Vorhaben, das heißt, alle Landesregelungen oder Berichtspflichten, all das, was man so in der Bürokratie zu erledigen hat und im Landesrecht geregelt ist, läuft zum 31. Dezember 2027 aus. Es sei denn, man beschließt die Dinge neu. Und da dreht man im Prinzip die Beweislast um und sagt, wir möchten erstmal eine Begründung sehen dafür, dass es diese Regulierung braucht. Und das ist etwas, was Hoffnung macht, dass man im Bürokratieabbau auch vorankommt.
Ja, und total innovativ, ne? Also, dass man eben Bürokratie nicht rückbaut wie, also ich sage jetzt mal als Vergleich ein Bild beim Friseur, dass man sagt, so hier die Strähne, da die Strähne, sondern dass man einfach sagt, irgendwie Glatze oder ihr findet was Besseres sozusagen. Ne? Also es ist, du hast es Sunset Clause genannt, heißt das im Fachbegriff. Also es ist einfach, es gibt eine Deadline und bis dahin muss man sich kümmern.
Genau, bis dahin muss man sich kümmern. Dann muss auch eben die Verwaltung sich nochmal neu überlegen, brauchen wir das denn tatsächlich? An welcher Stelle können wir Verantwortung auch zurückgeben? Ich zitiere da jetzt mal Carsten Linnemann, der sagte, naja, ich muss ja auch nicht jedes Mal dokumentieren, wenn ich durch eine 30-Zone gefahren bin, dass ich auch nur 30 gefahren bin, sondern man kann das ja auch umdrehen und sagen, derjenige hat mit dem Ordnungsgeld zu rechnen, der sich eben nicht daran hält. Und das ist etwas anderes. Das entlastet Unternehmen, sorgt aber gleichzeitig dafür, dass es eben Rechtssicherheit gibt. Und solche Dinge in Gang zu bringen, dafür scheint mir solch ein Vorgehen durchaus geeignet. Es ist auch nicht für alles geeignet, ganz klar. Ne? Also wenn wir sagen, wir brauchen hier Qualitätsanforderungen für Medikamente, dann würde ich die nicht einfach aussetzen und sagen, wenn die jetzt nicht mehr, die gelten jetzt nicht mehr.
Ja, weil es können ja Fehler passieren. Ne? Jemand kann vergessen, sich zu kümmern, was kann übersehen werden. Ja.
Also, aber das ist eben bei diesen Dokumentationspflichten durchaus ein gutes Mittel, weil da muss man sich dann einfach zusammensetzen und fragen, gilt das denn überhaupt noch, was wir für vielleicht 20, 30 Jahren mal so aufgeschrieben haben?
Ja. Das heißt, da gilt dann der Slogan, der alte von Baden-Württemberg, wir können alles außer Hochdeutsch. Also vielleicht ein Vorbild für den Rest von Deutschland?
Ja, also ich glaube, an der Stelle kann man sich etwas abgucken und vielleicht ist das auch eben eine Möglichkeit, das in einzelnen Anwendungsbereichen dann auch auf den Bund und auf andere Länder vor allen Dingen auch auszuweiten. Viel von der ganzen Bürokratie ist ja auch in der Landesaufsicht. Also insofern, da kann man sich ein Beispiel nehmen. Und wenn ich es richtig verstehe, dann gibt es eben auch in Nordrhein-Westfalen durchaus da Sympathie für solche Modelle. Also da gibt es jetzt Bewegung und das ist etwas, was gut ist.
Das war die Mai-Ausgabe der Makroskop Shorts mit mir, Franziska Walser, und mit VfA-Chefökonom Dr. Klaus Michelsen. Klaus, du sitzt hier schon in 2 Wochen wieder im Podcaststudio mit meinem Kollegen Philipp Eins. Und was steht sonst noch so an?
Tja, also im nächsten Podcast werden wir über die Wettbewerbsfähigkeit Europas sprechen. Also wir haben uns angeschaut, wie verteilt sich das europaweit und wie haben so Schocks die Wettbewerbsfähigkeit verändert nach Branchen und nach Ländern. Das ist was Spannendes. Und das ist auch das Thema unseres Branchentags am 19. Mai, der Tag der innovativen Gesundheitswirtschaft. Unter dem Motto Markt macht Europa diskutieren wir da wirklich spannende Gäste. Also wir haben einen Wirtschaftsnobelpreisträger mit Herrn Stieglitz. Das ist ein ganz toller Gast. Wir haben Enrico Letta da, der für die Europäische Union den Binnenmarkt neu organisieren soll. Wir haben die Gesundheitsministerin da, Nina Wagen wird sich der Diskussion stellen. Und wir haben jemanden da, den ich auch total spannend finde, Sven Schulze, Ministerpräsident aus Sachsen-Anhalt, jetzt gerade in einem Land im Wahlkampf, wo wir ja doch erhebliche Fliehkräfte auch politisch sehen. Und der möchte auch ein bisschen erklären und darstellen, wie sein Konzept für Sachsen-Anhalt ist und wie der den Pharma-Standort eben stärken möchte. Also ganz spannende Debatten. Viele weitere sind noch dabei.
Ja, auf vielen Ebenen. Mehr Hintergründe zur Branche gibt es auf vfa.de. Und wenn Sie keine Folge verpassen wollen, dann abonnieren Sie den Makroskop-Podcast auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Sie hörten Makroskop Shorts, ein Podcast des Verbands Forschender Pharmaunternehmen. Kennen Sie unseren Newsletter Makroskop Pharma? Abonnieren Sie den monatlichen Economic Policy Brief kostenfrei unter www.vfa.de.